Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Mr. Chief Justice, and may it please the court. Racial classifications are wrong. That principle was enshrined in our law at great cost following the Civil War.
Klassifizierungen nach ethnischem Hintergrund sind falsch. Dieser Grundsatz wurde nach dem Bürgerkrieg mit großem Aufwand in unserem Gesetz verankert. Mit diesen Sätzen eröffnete in den USA der Vertreter der Students for Fair Admissions, also der Studierenden für gerechte Zulassungen, letzten Oktober die Klage gegen die Universität von North Carolina.
It's viewed that the educational benefits of diversity justify racial classifications contradicts the 14th Amendment's guarantee of equal treatment.
Bei der Klage, in der nach dem Prinzip der Gleichheit und Gerechtigkeit argumentiert wird, geht es um die Forderung, den ethnischen Hintergrund bei den Auswahlverfahren an US-amerikanischen Universitäten in Zukunft nicht mehr zu berücksichtigen. Und über diesen Fall und eine mehr oder weniger gleichlautende Klage gegen die Harvard University wird nun der Supreme Court im Juni endgültig entscheiden. Und es wird auch erwartet, dass das mehrheitlich konservative Gericht dieser Klage stattgeben wird und somit einen Schlussstrich zieht unter die Praxis der Affirmative Action, die ja ursprünglich mal die schlechteren Bildungschancen von People of Color ausgleichen sollte. Was bedeutet das nun für die Unilandschaft in den USA? Das fragen wir heute in der Weltzeit. Ich bin Katja Bigalke und wir blicken zunächst nach Kalifornien, wo unsere Korrespondentin Doris Simon zum Thema recherchiert hat. Dort dürfen nämlich seit einem Referendum vor 27 Jahren zumindest die staatlichen Universitäten den ethnischen Hintergrund der BewerberInnen nicht mehr berücksichtigen. Bei den privaten ist das noch anders. Noch.
Prüfungen stehen an. Die Studierenden der University of San Francisco haben sich zum Lernen zu Hause und in den Bibliotheken vergraben. Nur in der Kantine ist mittags ordentlich Betrieb. Alston, 21 Jahre und schwarz, studiert darstellende Künste. Er fühlt sich sehr wohl an der Hochschule mitten in der Stadt.
Oh yeah, absolutely. I think the school is diverse.
Oh ja, absolut. Ich finde, die Hochschule ist sehr divers. Hier an der USF gibt es eine Menge Leute, die so aussehen wie ich. Und das gibt mir ein gutes Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass die Uni sehr offen für alle ist, egal woher man kommt. Und wenn man sich bewirbt, hat man eine faire Chance, aufgenommen zu werden.
Die Jesuitenhochschule ist keine Elite-Uni wie Berkeley oder Harvard. Doch auch die USF, wo ein Studium $50.000 pro Jahr kostet, muss Bewerber ablehnen. Noten und standardisierte Aufnahmetests zählen für die Bewerbung, aber auch, ob die Studierenden aus Familien kommen, die historisch und wirtschaftlich benachteiligt sind. So könnte ein typischer Fall für die Auswahlkommission in der juristischen Fakultät eine junge Latina sein, mit Englisch als Zweitsprache. Ihre Schule lag in einem armen Bezirk in einer ländlichen Gegend Kaliforniens. Die Auswahlkommission würde nun anhand der eingereichten Unterlagen und eines Essays der Bewerberin prüfen, ob die junge Frau trotz schlechteren Notendurchschnitts aufgrund anderer Erfahrungen und Leistungen in ihrem Leben eine gute Jurastudentin sein könnte. Die Kriterien der Benachteiligung sind nicht ausschlaggebend, aber sie spielen in der Abwägung eine Rolle. Die Jesuitenhochschule legt Wert auf eine vielfältige Zusammensetzung ihrer Studierenden und ist bekannt für viele Stipendien, Förderung und ein Betreuungsverhältnis von weniger als 8 Studierenden pro Dozenten.
Not everyone is made to be a lawyer, and that's why we don't admit everyone.
Nicht jeder sei geeignet, Anwalt oder Richter zu werden. Und deshalb lasse die USF auch nicht jeden zum Jurastudium zu, sagt Susan Freewald, die Rektorin der juristischen Fakultät. Die Aufnahme sei aber auch keine Belohnung für gute Noten.
Wir leben in einer multiethnischen Demokratie und Juristen sind sehr mächtige Leute. Deshalb müssen Juristen aus unterschiedlichen Milieus kommen.
An der juristischen Fakultät der University of San Francisco kommt mehr als die Hälfte der Studierenden aus unterrepräsentierten Gruppen. Ein Drittel der Studierenden sind die ersten ihrer Familien an einer Hochschule. Prozentual studieren mehr Schwarze und Latinos an der USF, als in San Francisco leben. Jurarektorin Freewald zählt eine Reihe von Fördermaßnahmen auf, mit denen ihre Hochschule weniger privilegierte Studierende beim Einstieg und Durchhalten in der fremden Uni-Umgebung unterstützt.
We also have a very excellent academic support program.
Wir haben ein ausgezeichnetes akademisches Unterstützungsprogramm und zwei Programme, um Studierende zu fördern, die in ihrem ersten Studienjahr von der Gemeinschaft und der zusätzlichen Aufmerksamkeit profitieren. Wir nehmen auch Leute mit schlechten Noten auf, wenn es ausgleichende Faktoren gibt, und wir glauben, dass sie unser Programm erfolgreich absolvieren und die Anwaltsprüfung bestehen können.
You know, again, thrive in our program and pass the bar exam.
Private Hochschulen wie die USF dürfen in Kalifornien bei ihrer Bewerberauswahl den ethnischen Hintergrund von Studierenden berücksichtigen. Öffentlichen Universitäten in diesem US-Bundesstaat ist positive Diskriminierung seit einem Referendum 1996 verboten. Damals sprach sich eine Mehrheit der Kalifornier dagegen aus, historische oder soziale Benachteiligung bestimmter Bevölkerungsgruppen als einen Faktor in die Studierendenauswahl einzubeziehen. Das sollte überall in den Vereinigten Staaten an privaten und öffentlichen Hochschulen die Regel sein, sagt Wenkong Fa. Der chinesisch-amerikanische Anwalt arbeitet in Kaliforniens Hauptstadt Sacramento für die konservative Pacific Legal Foundation. Er kritisiert, dass Zulassungsentscheidungen auf Grundlage ethnischer Zugehörigkeit getroffen werden.
Wir sind der Meinung, dass jeder Einzelne nach seinen individuellen Eigenschaften, Verdiensten und Interessen beurteilt werden sollte. Ein System, in dem Hautfarbe den Ausschlag gibt, verschiebt die Maßstäbe. Es verschafft einigen einen Vorteil, andere benachteiligt es. In beiden Fällen wegen des ethnischen Hintergrunds.
Die Pacific Legal Foundation hat sich den Kampf gegen Affirmative Action auf die Fahnen geschrieben. Menschen gehe es besser, wenn sie frei und ohne Einmischung der Regierung leben könnten, heißt es auf der Webseite der Stiftung. Im aktuellen Verfahren vor dem obersten US-Gericht hat Wenkong Fa dem Supreme Court einen Schriftsatz zugeleitet, der die Klagen gegen die private Harvard-Universität und die University of North Carolina, eine öffentliche Elite-Hochschule, unterstützt. Positive Diskriminierung dort und an anderen US-Universitäten stelle weiße und asiatisch-amerikanische Studierende schlechter, trotz besserer Noten und Testergebnisse, argumentiert Wenkong Fa. Affirmative Action dürfe nicht die Studienplatzauswahl bestimmen.
Bei den Fällen vor dem Supreme Court geht es darum, das Recht des Einzelnen auf Behandlung als Individuum zu verteidigen. Die Grundlage darf nicht die Zugehörigkeit zu einer Bevölkerungsgruppe sein, die die Regierung geschaffen hat.
Nach dem Referendum 1996 sank in Kalifornien die Zahl schwarzer, indigener und hispanischer Studierender an Elitehochschulen wie Berkeley oder der UCLA um die Hälfte. Heute ist sie trotz vieler Anstrengungen immer noch nicht wieder auf dem Stand von vor 27 Jahren. Das sei nicht nur schlecht für die Betroffenen, sagt David Oppenheimer, Juraprofessor an der staatlichen University of Berkeley, einer der Top-Hochschulen des Landes. Oppenheimer hat in einem Schriftsatz im Namen von 2 Dutzend Rektoren und Professoren beim obersten Gericht gegen die Abschaffung positiver Diskriminierung bei der Zulassung im Rest des Landes plädiert. Die Erfahrungen an seiner eigenen Universität zeigten die Notwendigkeit, sagt der Jurist.
Es gibt Studenten, die es in jeder Hinsicht verdienten, hier zu sein. Sie würden Berkeley zu einer noch facettenreicheren und erfolgreicheren Institution machen, weil sie einen Beitrag zur Vielfalt leisten. Aber wir sind nicht in der Lage, ihnen die Zulassung zu gewähren. Das ist schlecht für sie, es ist schlecht für Berkeley, es ist schlecht für das Land.
It's bad for the country.
Die Vorzüge eines Bildungssystems, das unterschiedliche Sichtweisen und Erfahrungen repräsentiert, seien doch spätestens seit Wilhelm von Humboldt bekannt, sagt Juraprofessor Oppenheimer, Co-Direktor der Fakultät. Er ist spezialisiert auf Gleichstellung und Antidiskriminierungsgesetzgebung und arbeitet derzeit an einem Buch über den Gelehrten, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts Preußens Bildungssystem radikal erneuerte und die erste moderne Hochschule gründete.
Für die Universität bedeutete das, Studenten und Professoren zusammenzubringen und sie miteinander diskutieren und experimentieren zu lassen, Stimmen einzubringen, die bisher ausgeschlossen waren. Und deshalb ließ er Katholiken und Juden in ansonsten rein protestantische Universitäten. Das war sehr radikal.
Doch in den USA könnte das oberste Gericht anders radikal entscheiden und die seit der Bürgerrechtsbewegung geübte Praxis beenden, historisch benachteiligte Bewerber bei annähernd ähnlichem Abschneiden zu bevorzugen. Das würde vor allem, aber nicht nur, schwarze, hispanische und indigene Amerikaner treffen. Für den Juraprofessor aus Berkeley wäre dies eine Entscheidung gegen alle Erkenntnisse aus Geschichte, Wirtschaft und Forschung. Die Zeit von Great Minds Think Alike, große Denker denken ähnlich, sei vorbei.
What makes great minds great is that they think differently.
Was große Denker großartig macht, ist, dass sie die Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Und der Weg zu großartigen Entscheidungen besteht darin, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, Erfahrungen und Sichtweisen in einem Raum zusammenzubringen. Unterschiedlicher ethnischer Zugehörigkeit und Geschlecht, all das ist wichtig.
Matt Fernandez hat sich aus einfachen Verhältnissen über Abendschule und Community College ins Jurastudium nach Berkeley durchgekämpft. Seine Eltern kamen als Einwanderer aus dem indischen Goa und aus Singapur. Matt, der erste Student in seiner Familie, vertritt heute an der UC Berkeley die Interessen von Jurastudierenden mit asiatischen oder pazifischen Wurzeln. Gemeinsam mit Vertretern von anderen Universitäten hat er ein Schreiben an den Supreme Court geschickt, positive Diskriminierung beizubehalten. Matt ist erfolgreich. Aber manchmal fühlt er sich immer noch fremd.
I'm from Vallejo, California. Vallejo, California is by some measures one of the most diverse cities in America.
Ich komme aus Vallejo, Kalifornien, einer der diversesten Städte in Amerika. Hier, die Berkeley Law School, ist bei weitem der weißeste Ort, an dem ich je in meinem Leben gewesen bin. Nur 3% der Studenten im Grundstudium Jura waren schwarz. Ich war noch nie in einem Raum mit so wenigen Schwarzen und Latinos. Erschreckend zu sehen, welche Auswirkungen das Fehlen von Affirmative Action in Kalifornien hat.
The effects of not having affirmative action in California.
Dabei haben Kaliforniens staatliche Universitäten seit 1996 eine halbe Milliarde Dollar investiert, um mit anderen Maßnahmen unterrepräsentierte Studierende zu gewinnen. Egal welcher Hautfarbe, ob aus armen Familien oder solchen auf dem Land. Berater informieren in entsprechenden Schulbezirken über Zugangswege und Stipendien. Zudem dürfen sich die besten 9% jeder kalifornischen Highschool für ein Studium an staatlichen Unis bewerben, auch mit schlechteren Noten. Thomas Sainz ist Präsident von MALDEF, dem mexikanisch-amerikanischen Rechtsschutz- und Bildungsfonds in den USA. Die Möglichkeit, dass sich die Besten jeder Highschool für das öffentliche Hochschulsystem bewerben können, bietet eine Chance. Aber nur für Schüler an praktisch segregierten Highschools, sagt Sainz, wo sich die Hautfarben nicht mischten. Dort seien Bildungshintergrund und finanzielle Ausgangssituation meist ähnlich, anders als in Schulen mit gemischter Klassenzusammensetzung und oft großen Einkommensunterschieden.
Es ist ein gerechterer Wettbewerb, denn man vergleicht nicht einen Schüler von einer besser ausgestatteten Highschool mit mehr Kursen auf hohem Niveau mit einem Kandidaten von einer viel ärmeren Highschool, vielleicht in einer ländlichen Umgebung ohne die gleichen Angebote.
In den USA wohnen Menschen unterschiedlicher Hautfarbe oft in unterschiedlichen Stadtvierteln und Bezirken. Das hat mit Zuzugsbeschränkungen aus der Vergangenheit zu tun, mit Krediten, die weiße Kunden leichter bekommen als Bürger anderer Hautfarbe und mit Einkommensunterschieden. Und so ist die Postleitzahl oft entscheidend für den Bildungserfolg. Denn Schulen in den USA werden über die Grundsteuer finanziert. Ärmeren Bezirken mit weniger Steueraufkommen fehlen deshalb oft Mittel für Schulen, für Anreize und Förderung sowie für außerschulische Aktivitäten. Alles Dinge, die für eine Bewerbung an einer Spitzenuniversität aber auch entscheidend sind, sagt Alvaro Sanchez, der sich beim Greenlining Institute in Oakland für Chancengleichheit einsetzt.
Es reicht nicht aus, dass der Schüler ein fleißiger oder intelligenter Schüler ist. Die Universitäten verlangen außerschulische Aktivitäten, Führungsqualitäten und andere Dinge, die zeigen, dass man ein vielseitiger Mensch ist. Aber was passiert, wenn man aus einer nicht so chancenreichen Gemeinschaft kommt? Dann wird es für sie schwieriger, mit denjenigen zu konkurrieren, die diese Möglichkeiten haben.
Doch selbst wenn es außerschulische Angebote oder Aktivitäten gibt, die sich auf einer Hochschulbewerbung gut machen würden, können insbesondere Schüler aus Einwandererfamilien diese in der Regel nicht nutzen. Thomas Sainz vom hispanischen Bildungsfonds MALDEF.
Das Kind aus einer gut situierten Familie, das nicht auf jüngere Geschwister aufpassen muss, mit 16 nicht arbeiten muss, dieses Kind kann viel eher am Zehnkampf der Schulen teilnehmen und dies in seiner College-Bewerbung betonen, als ein Kind, das das gleiche Potenzial hat, von dem aber erwartet wird, dass es zu Hause auf jüngere Geschwister aufpasst, während die Eltern arbeiten, oder von dem erwartet wird, dass es arbeiten geht, um beim Bezahlen von Miete und Lebensmitteln mitzuhelfen.
to paying for the basics of rent and food by working at the age of 16.
Kalifornien hat versucht, mit einer weiteren Maßnahme mehr Studierenden aus unterrepräsentierten Gruppen den Weg an gute Universitäten zu ermöglichen. Für viele, die aus einfachen Verhältnissen kommen, ist das Community College die erste Wahl. Es kostet nicht annähernd so viel wie eine Universität und ist in der Regel nah am Zuhause. Das spart Kosten und man bleibt in der vertrauten Umgebung. Allerdings bieten die wenigsten Community Colleges dieselbe Qualität wie eine gute Universität. Deshalb ist in Kalifornien seit einigen Jahren ein Wechsel ins staatliche Universitätssystem möglich. Voraussetzungen sind ein sehr guter Fachtest und gute Noten. Auf diesem Weg hat es auch Matt Fernandez nach Berkeley geschafft. Er findet das System trotzdem ungerecht. Letztlich hänge fast alles damit zusammen, wie man aufgewachsen sei, mit dem Umfeld und dem Geld, das man zur Verfügung habe, um Hindernisse zu überwinden.
Wenn man aus einer wohlhabenden Gegend kommt, mit wirklich guten öffentlichen Schulen oder wo es üblich ist, sein Kind auf eine Elite-Privatschule zu schicken, wo Eltern eine Hochschulausbildung haben, dann sind das entscheidende Faktoren auf dem Weg an eine Elite-Einrichtung wie Berkeley Law, Harvard Law oder Stanford Law. Ich bin der erste Schüler meiner Highschool, der es an eine der besten juristischen Fakultäten geschafft hat.
Alvaro Sanchez konnte erst durch eine Gesetzesänderung als Sohn undokumentierter Einwanderer studieren. Sein Vater musste einen Kredit aufnehmen, um dem begabten Sohn die Ausbildung an einer guten Universität wenigstens zum Teil zu finanzieren. Alvaro hielt durch, trotz einer ihm unbekannten Kultur an der Universität, ohne die vertraute Umgebung mit Familien und Freunden.
So then I go to a university that's predominantly white. I was able to stay and I was able to succeed and graduate. But I could see how, and I actually know of fellow students who just.
Alvaro Sanchez machte seinen Abschluss. Andere Kommilitonen, wie er aus Einwanderervierteln oder vom Land, gaben auf und begruben ihren Traum vom Abschluss an einer guten Uni. Viele dieser Studierenden scheiterten an der doppelten Herausforderung, sagt Thomas Sainz vom Hispanischen Bildungsfonds. Es in eine gute Universität zu schaffen, sei letztendlich nur ein Etappensieg.
Es kann auch sein, dass man in Berkeley oder an der UCLA der einzige Schüler seiner Highschool ist. Und es ist schwer, der Einzige zu sein, vor allem wenn man sieht, dass andere Schulen 10, 20 oder 50 Schüler in die Uni schicken und weiß, dass die Gleichaltrigen von diesen Schulen eine eingebaute Unterstützungsgruppe haben.
Viele Universitäten investieren deshalb in Zentren für unterrepräsentierte Gruppen auf ihrem Campus. Das Ziel ist, Studierenden Halt zu geben gegen kulturelle und andere Vereinsamung. Die Zentren bieten Beratung, aber vor allem Gemeinschaft. Austausch, Aktivitäten, Abendessen mit vertrauten Gerichten. Viele Universitäten strengten sich wirklich an, sagt Alvaro Sanchez von Greenlining. Aber alle Maßnahmen der staatlichen Universitäten und des Bundesstaats Kalifornien hätten bis heute nicht erreicht, dass sich die Zulassungsquoten für Schwarze, Indigene und Latinos an den besten Unis deutlich verbessert hätten.
Die Daten sind ziemlich eindeutig. Wir machen keine Fortschritte. Kann sein, dass sich die Hochschulen bemühen, aber die Ergebnisse sind nicht so, wie wir sie gerne hätten.
Wen Kong Fa kann nichts anfangen mit der Forderung nach einer angemesseneren Repräsentierung verschiedener Bevölkerungsgruppen an Universitäten. Der oberste Gerichtshof habe Quoten zu Recht verboten, sagt der Anwalt von Pacific Legal. Er hofft, dass das Gericht nun auch Affirmative Action verbietet, überall in den USA. Menschen hätten einfach unterschiedliche Fähigkeiten und Begabungen.
Bildung mag für viele Menschen der beste Weg zum Erfolg sein, aber nicht für alle. Ich persönlich würde gerne mehr Berufsschulen sehen, mehr Arbeitgeber, die keinen Bachelorabschluss verlangen und den Abbau von Hürden, wo auch immer sie Chancen im Weg stehen.
Doch es geht nicht nur um Erfolg. Gute Hochschulbildung und ein entsprechender Abschluss verbinden sich in Kalifornien mit einem dauerhaft höheren Einkommen und einem höheren sozialen Status, der Möglichkeiten eröffnet, die Nichtstudierenden oder Community College Absolventen verwehrt bleiben, wie eine Studie zu Affirmative Action und wirtschaftlicher Mobilität aus dem letzten Jahr zeigt. Für Alvaro Sanchez geht es um eine grundlegende Frage.
Können Sie sich vorstellen, dass Sie an einem Ort leben, an dem die Mehrheit der Bevölkerung das Gefühl hat, Moment mal, ich gehöre nicht hierher, aber trotzdem werde ich gebeten, einen Beitrag zu leisten und diese Gesellschaft zu unterstützen und sich fragt, warum bin ich Teil dieser Gesellschaft?
Why am I doing that? You begin to question, why are you a part of that society?
Eine Frage, die ja nicht wirklich aktuell ist, auch wenn der US Supreme Court nun im Juni erneut darüber entscheiden wird, ob Affirmative Action, also die Berücksichtigung des ethnischen Hintergrunds von BewerberInnen bei Auswahlverfahren der Universitäten weiterhin rechtens ist. Diese Praxis, die im Jahr 2003 durch den Fall Grutter versus Bollinger im Supreme Court bestätigt wurde und damals für einen Zeitraum von 25 Jahren als sinnvoll erachtet wurde, wird nun eventuell schon in diesem Jahr abgeschafft. Welche Konsequenzen das für die Unilandschaft in den USA haben wird, darüber spreche ich jetzt mit Britta Waldschmidt-Nelson, Professorin an der Uni Augsburg mit einem Schwerpunkt auf afroamerikanische Geschichte. Hallo Frau Waldschmidt-Nelson.
Hallo, ich grüße Sie.
Wie erwartbar ist das denn jetzt, dass der Supreme Court hinsichtlich Affirmative Action in den USA nun negativ entscheiden wird und was würde das konkret bedeuten?
Es ist aus meiner Sicht bedauerlicherweise sehr wahrscheinlich, dass der Supreme Court jetzt entscheiden wird, dass sie die Affirmative Action im Zugang zu Universitäten, sowohl privaten als auch öffentlichen, abschaffen werden. Denn durch die Neubesetzung, insbesondere unter Donald Trump, sind ja drei sehr, sehr konservative Richter ernannt worden. Und es ist jetzt insgesamt eine 6-3 konservative Mehrheit auf dem Supreme Court. Und von den konservativen Richtern haben sich fast alle auch schon in der Vergangenheit mehrfach öffentlich dazu geäußert, dass sie Affirmative Action prinzipiell oder auch besonders im Bereich der Higher Education ablehnen.
Und welche Institutionen wären dann daran gebunden, das zu berücksichtigen? Sie haben gerade schon gesagt, private und öffentliche, also das betrifft dann alle Universitäten und auch die Colleges in den USA?
Ja, und zwar ist, sage ich jetzt mal, bei dem vorliegenden Fall ist es insofern ganz umfassend, da ja zum einen gegen die Harvard University geklagt wird, das ist eben eine private Universität, und gegen die University of North Carolina, das ist eine öffentliche Universität. Und wenn jetzt in beiden Fällen für eine Abschaffung der Affirmative Action entschieden wird, oder um genauer zu sein, wenn entschieden wird, dass man den Faktor Race, also Rasse, nicht mehr berücksichtigen kann als einen der Faktoren für die Zulassung von Studierenden, dann hätte das eklatante Auswirkungen auf alle öffentlichen und privaten Institutionen. Und das ist sehr wichtig, weil es bisher ja noch möglich war, dass in privaten Universitäten, auch in den Staaten, wo öffentlich Affirmative Action abgeschafft wurde, es da immer noch Möglichkeiten gab für Minority-Studenten, wie eben an der University of San Francisco, die ja vorhin im Beitrag vorgestellt wurde.
Können Sie mal beschreiben, was das konkret dann für diese Institutionen bedeutet? Also was müssen Sie ändern und was könnten Sie dem entgegensetzen? Wir hatten ja eben in dem Beitrag schon gehört, die Universitäten in Kalifornien, die haben da einiges versucht. Das ist aber nicht besonders wirkungsvoll. Was wäre denn Ihrer Meinung nach da sinnvoll?
Naja, das ist halt wirklich ein bisschen der Kern des Problems. Es gibt halt diese strukturellen Schwierigkeiten für bestimmte Bevölkerungsgruppe in den USA, eine gute Grundausbildung schon zu bekommen im Schulbereich. Und es ist sehr schwer, dem entgegenzuwirken. Die Frage ist die, wünscht man einen diversen Student Body, beziehungsweise möchte man gerne, dass eben auch Schwarze, Indigenous People und Latinos und andere hinterher in diesen professionellen Berufen als Ärzte und als Juristen tätig sind, oder möchte man das nicht? Und mein Eindruck ist ein bisschen der, dass eben bei vielen Konservativen die Meinung ist, das ist ja egal. Ja, warum sollen wir darauf Rücksicht nehmen? Weil die sich einfach weigern, einzusehen, dass Menschen, die eben in einer Community aufwachsen, wo sie zum Beispiel sehr viel Alltagsrassismus erfahren, dass solche Menschen einfach eine andere Perspektive dann mitbringen, sowohl in ihrer Zeit als Studierende, aber auch später in den Berufen. Ich persönlich halte das für sehr wichtig, dass eben auch Minderheiten, die diese anderen Erfahrungen gemacht haben, hinterher mit am Tisch sitzen, wo diese Entscheidungen gefällt werden. Aber das ist halt nicht jedermanns Einstellung.
Wieso kommt denn Ihrer Meinung nach dieses Thema gerade auf den Tisch? Das hat ja eine ganze Weile lang ganz gut funktioniert. Ich habe eben dieses Gerichtsurteil aus dem Jahr 2003 erwähnt. Warum ist das jetzt auf einmal wieder Thema?
Ich glaube, es hat auch damit viel zu tun, dass einfach im Moment das politische Klima in den USA ohnehin unglaublich polarisiert ist. also seit spätestens eigentlich seit der Präsidentschaft von Barack Obama, dass sich viele, sage ich jetzt mal, weiße Konservative in die Enge gedrängt fühlen, das Gefühl haben, dass dadurch, dass jetzt, was die Geburtenrate angeht, die Minorities ja langsam zur Majority werden in Amerika und dass sie dann in die Enge getrieben werden und ihre Privilegien vielleicht verlieren könnten. Und dagegen setzt man sich zu Wehr. Weil eigentlich ist allen immer klar, dass in den USA bedeutet, oder überhaupt eigentlich in der Welt, aber in Amerika ganz besonders, bedeutet, eine gute Ausbildung zu haben und an den Top-Universitäten zu studieren, bedeutet hinterher einfach auch Einfluss, Macht und Geld zu haben. Darum ist es bestimmten Gruppen sehr wichtig zu verhindern, dass dort ihr Einfluss geschmälert werden könnte.
Wieso sind denn so viele US-AmerikanerInnen gegen Affirmative Action? Ich habe da eine jüngste Umfrage gelesen, über die ich mich sehr gewundert habe, in der auch viele People of Color, Latinos in einer Mehrheit gegen Affirmative Action sind. Das habe ich mir überhaupt nicht erklären können.
Man muss da sehr vorsichtig sein mit diesen Umfragen. Es gibt da viele unterschiedliche Umfragen. Ich habe zum Beispiel gerade versucht, mal eine ganz neue rauszufinden. Da gab es einen NBC-Poll, der Ende April, ich glaube am 27. April dieses Jahres, also 23, gemacht wurde. Und die hatten dort auch einen Vergleich gemacht der Entwicklung und haben festgestellt, dass bei den Weißen waren 2013 noch 56% gegen Affirmative Action, 2023, also jetzt im April, waren 48% nur dagegen und 47% dafür. Also da hat die Unterstützung für Affirmative Action eher zugenommen. Und bei den Schwarzen hat sie zwar etwas abgenommen, da waren es 2013 noch 82%, die pro Affirmative Action waren, aber in diesem Jahr immerhin auch noch 77%. Und deshalb, ich bin immer sehr vorsichtig, man muss sich genau angucken, wie waren die Fragestellungen bei diesen Polls, wer wurde befragt. Grundsätzlich ist es, glaube ich, richtig zu sagen, dass was die College Education angeht, die Zustimmung bei weißen Amerikanern und bei Asian-Amerikanern ein bisschen abgenommen hat. Aber bei schwarzen Amerikanern ist es zum Beispiel eindeutig noch die große Mehrheit, die das befürwortet.
Sagt Britta Waldschmidt-Nelson, Professorin an der Uni Augsburg, zur bevorstehenden Supreme Court-Entscheidung in Sachen Affirmative Action. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und das war die Weltzeit für heute. Morgen blicken wir hier im Podcast auf Thailand, wo immer mehr Menschen mehr Demokratie einfordern und mit alten Machtstrukturen, Monarchie und Militär aufräumen wollen. Vielleicht bis dann. Ich bin Katja Bigalke und ich danke fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut.